Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin Direktor der Aqvif International AG, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Was uns gerade besonders beschäftigt, ist Donald Trump. Mal wieder, muss man ja sagen. Auch wir beide sprechen nicht zum ersten Mal über ihn. Er hat gerade eine Europareise hinter sich, wo er alle verunglimpft und vor den Kopf gestoßen hat. Dann noch das Treffen mit Putin, das selbst in seinem eigenen Land als peinlich bezeichnet wurde. Gleichzeitig Handelskonflikt, er treibt ihn voran. So sehr, dass sich Europa mit Japan auf Freihandel einigt und mit China spricht. Herr Linker, die letzten Wochen waren so sehr Trump geprägt. An der Börse sieht man davon aber nicht so viel. Ich würde das Ganze, viele Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, gerne mal mit Ihnen einordnen. Was nehmen Sie mit aus der Trump-Show?
Ja, zunächst mal guten Morgen, ihr Lieben, und guten Morgen, liebe Zuhörer. Ja, jetzt haben Sie natürlich ein Bollwerk mir direkt entgegengebracht und da müssen wir wirklich jetzt eigentlich Punkt für Punkt durchgehen, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Auch für die Zuhörer ist es wichtig. Sie wissen ja, dass der Informationsbias im Moment nicht nur in unserem Alltagsgeschäft, sondern auch mittlerweile bei jedem einzelnen Zuhörer, Investor, Börseninteressierten, wie auch immer, eine ganz große Rolle spielt. Und der Informationsbias ist immer derjenige, wie man Informationen aufnimmt und was man vor allen Dingen daraus an Substanz zieht, um dann letztendlich selbst adäquate Entscheidungen zu treffen. Die Trump-Reise, ja, ich muss jetzt versuchen, zumindest so wie Sie mich kennen, werde ich meine politische Einstellung und meine politische Haltung ganz, ganz, ganz hinten anstellen. Wir schauen uns die relevanten Punkte an für die Märkte. Eins ist ganz klar. Man muss sich fragen, ob wirklich Trump als Präsident tragbar ist, was das Verhalten angeht. Es geht nicht um die Inhalte. Es ist definitiv so, dass auch vernünftige Ansätze und sehr viele korrekte Ansatzpunkte sind, wie beispielsweise, dass die ganze EU, was die Zollproblematik angeht und so weiter, auch nicht, wie soll ich sagen, auch nicht das heilige Gral erfunden haben, sondern es geht darum, dass die Art und Weise, wie man es kommuniziert, wie man damit umgeht. Damit meine ich nicht, dass man unhöflich gegenüber sich der Queen verhält. Damit meine ich auch nicht, dass der sich alle 10 Minuten widerspricht und dass der Trump einfach mal seine Meinungen brutal schnell revidiert, sondern es geht darum, was hat das mit der Börse, was hat mit den Märkten zu tun. Fangen wir mit den Zöllen an. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass hinter geschlossenen Türen sehr, sehr intensive Verhandlungen laufen auf diplomatischer Ebene, die also dann wirklich Speck am Knochen haben und wo es tatsächlich irgendwann mal zu einer Lösung kommt. Denn eine totale Eskalation, es ist immer noch, was jetzt auf dem Bereich des Handelskrieges passiert, ist alles noch irgendwo im Rahmen dessen, wo man sagt, es ist nicht zu spät, vernünftig eine Lösung zu finden. Eine weitere klare Eskalation kann sich keiner leisten. Das kann sich aber auch Amerika nicht leisten, genauso wenig wie China auch. Handelsabkommen hin, Handelsabkommen her, es handelt sich bis jetzt immer noch um Volumina, die nicht substanziell wirklich das Wachstum so gefährden, dass man sich über die Entwicklung der Märkte eine klare Sorge machen müsste. Was Beziehungen zwischen Russland und USA angeht, so ist es natürlich im Sinne der Welt, dass dort eine Entspannung stattfindet und so ist es natürlich im Sinne der Welt, dass es dort vorwärts geht und schön die Texte von Putin, dass der Kalte Krieg vorbei ist und schön vom Trump, dass ein epochaler Neubeginn der Beziehungen auf uns zukommt. Schön ist es. Ich habe bis jetzt natürlich keine Fakten gesehen. Es ging nicht um Abrüstung, es ging nicht um Handelsabkommen, es ging auch letztendlich nicht um die Krim und es ging auch nicht um Sanktionen. Das heißt also, es war einfach nur ein inhaltsloses Blabla, leider. Aber immerhin, man spricht miteinander. Der Zeitpunkt der Einladung von Trump an Putin, ihn im Weißen Haus zu besuchen, ich glaube, der letzte Besuch war, legen Sie mir nicht fest, ist, glaube ich, 15 Jahre her. Dass das natürlich positiv ist, ist klar, aber wie es passiert, ist grotesk. Und ich meine, man müsste wirklich langsam über die Bücher gehen und das können nur die Republikaner, indem sie wirklich dort etwas, was das Verhalten angeht. Trump ist beratungsresistent und ich sage nochmal, es geht nicht um die Inhalte, es geht um die Art und Weise, wie. Und wir als Börsianer müssen die Essenz rausziehen, wir müssen uns die Informationen suchen, die für uns wichtig sind und da werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs weiterkommen. Es wird also seitens Trump und der Märkte ein latentes Risiko geben für seine absolut irrationalen und unerwarteten Widersprüche und Handlungen, aber letztendlich tut das der Substanz nichts an.
Und deshalb habe ich das ja auch gerade bewusst als Trump-Show bezeichnet, auch wenn das vielleicht etwas provokant sein mag, aber Sie hatten es ja gerade selbst gesagt, da wird viel geredet, aber so viel Substanz steckt nicht dahinter. Das sieht man ja auch an den Börsenkursen, die sich anfangs auch schon von Trumps Präsidentschaftswahl haben beeindrucken lassen. Inzwischen lässt der Markt Trump'sche Tweets Sprüche, Treffen und so weiter eigentlich eher links liegen. Wir sehen an den Börsenkursen nur noch wenig Reaktionen auf Donald Trump. Also wir sprechen drüber, aber die Börse reagiert kaum. Deshalb frage ich mal rein aus Marktsicht, was können wir denn mitnehmen aus dieser ganzen Trump-Show?
Wir können aus der Trump-Show eine Sache mitnehmen, dass wir uns auf die Quartalssaison konzentrieren, die jetzt auf uns zukommt. Dass wir uns konzentrieren, was der amerikanische Arbeitsmarkt macht. Dass wir uns konzentrieren, was der amerikanische Häusermarkt macht. Dass wir uns konzentrieren, was die Fed auf der Zinsfront macht und machen wird. Und dass wir uns konzentrieren, was der Mr. Draghi machen wird, auf das globale Wachstum konzentrieren können und auf die Entschärfung von politischen Baustellen und den geopolitischen Risiken. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Und das geht der Reihe nach. Und zunächst steht die Ertragssaison vor der Tür, oder sie hat gerade angefangen, Fahrt aufzunehmen, und dem sollte im Moment unsere Aufmerksamkeit gelten, denn Unternehmen zahlen Dividenden, Unternehmen zahlen Schulden und zahlen Coupons und so weiter, und die substanzielle Lage der Dividenden ist wichtig. Klar ist natürlich auch die politische Lage wichtig, wir müssen nicht darüber diskutieren, aber das interessiert uns und muss uns momentan sicherlich mehr interessieren als das, was Trump twittert.
Noch wichtiger ist ja eigentlich immer die Notenbankpolitik, da haben wir in den vergangenen Jahren ja schon ganz viele Gespräche zu geführt, und auch da nochmal Trump, denn auch da mischt er sich ja gerade ein. Er schießt gegen die Federal Reserve, also gegen die eigene amerikanische Notenbank, sagt, es gefalle ihm gar nicht, dass die Zinsen dort angehoben werden. Die Notenbank, die soll ja unabhängig sein, also genau das, was Trump da gerade versucht, soll er ja nicht machen. Was wir gesehen haben, der Dollar kam sofort unter Druck. Man braucht also keinen Notenbankpräsidenten à la Mario Draghi mit Magic Words. Offenbar kann das ja auch der US-Präsident.
Ja, der US-Präsident darf es nicht können. Und das ist eine Geschichte, wo ich dann meine Meinung und meine Haltung definitiv auch jetzt nicht mehr irgendwo hinter Grenzen halten werde. Das ist ein Nonsens, das ist ein Fauxpas, das ist etwas, was es nicht geben darf, das ist absolut nicht akzeptierbar, dass ein Präsident sich in monetäre Angelegenheiten angeht, was die Zinspolitik der Fed angeht, was natürlich Geldmenge und die Zinsen sind Sache der Fed. Das war definitiv immer so gewesen, das wird auch immer so bleiben. Das ist ja auch der Sinn. Das müssen wir auch gar nicht weiter ausbreiten. Die Schritte der Fed ist okay, Paul macht den Job gut. Frau Yellen hat am Anfang Fehler gemacht, sie hat diese Fehler eliminiert. Paul hat sie meiner Meinung nach bis jetzt gar nicht gemacht. Er kommuniziert klar, er kommuniziert deutlich. Es ist vernünftig und richtig, dass die Trippelschritte erfolgen, aber kein Mensch wird es eilig haben. Das müssen wir ganz klar sagen als Fazit. Kein Mensch wird es eilig haben, in Amerika die Zinsen raufzufahren. In Europa ist es eine andere Geschichte, und für mich sind im Moment drei Punkte absolut, absolut klar zentral. Das ist die Fed, das ist die EZB, das ist Draghi und das ist die SNB in der Schweiz. Und die SNB sitzt in der Falle. Warum, können wir uns später noch vielleicht detailliert am Ende des Gespräches anschauen. Ein Präsident der USA hat nichts mit der Zinspolitik zu tun, und er sollte wirklich sich dann vielleicht doch eher darum kümmern, ob die neue Air Force One hellblau oder dunkelblau wird, als der Zinspolitik irgendwo da versuchen, Einflüsse aufzudrücken.
Ja, ob dunkelblau oder dunkelgrün, das ist wohl eher entscheidend, beziehungsweise dunkelrot oder dunkelgrün. Wir kommen zur Berichtssaison. Da ist ja immer die große Frage, wer überrascht, wer kann überraschen, wie ist das Ganze zu bewerten? Und Sie hatten ja auch schon betont, eigentlich diese Quartalssaison, die jetzt läuft, die jetzt auf uns zukommt, das ist aktuell für Börsianer das Wesentliche. Auch im DAX ging es ja schon los. SAP hat berichtet, die Deutsche Bank hat schon überraschenden Einblick gegeben. Die US-Amerikaner sowieso, die großen Banken waren dran und die ersten Dickschiffe auch schon. Ja, dann frage ich doch mal so, was hat Ihnen gut gefallen? Wer hat enttäuscht? Gibt es schon erste Erkenntnisse?
Ja, können wir eigentlich sehr, sehr schnell abhandeln. Die Banken haben mich massiv überrascht. Die Deutsche Bank hat mich sehr überrascht. Wobei, man muss dazu sagen, nominal ist es immer noch ein Witz, aber zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Amerikanische Banken, sag ich, wow, vorneweg Goldman und Sachs. Das war für mich der größte Beat, das war für mich schön. Eigentlich haben ja alle, bis auf Wells Fargo, wobei Wells war ein kleines Härchen in der Suppe, das kann man wirklich tolerieren, aber sonst haben die Banken sehr, sehr überzeugt. Finde ich gut, finde ich sehr wichtig, finde ich stabil, und das ist auch natürlich elementar wichtig. Die Tech-Werte, gestern Microsoft, sehr erfreulich, IBM war auch sehr erfreulich. Und die ganz Großen kommen ja noch, Netflix ist gekommen. Für mich hat Netflix nicht enttäuscht, die Erwartungen waren so astronomisch, dass diese astronomischen Erwartungen verfehlt haben, aber sehr solide Zahlen. Und ich meine, Netflix hat den Reingewinn nahezu versiebtfacht. Also man muss ja bitte also die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist die Bewertung stattlich, aber man sieht jetzt eines ganz genau, das ist keine Blase, was passiert. Und wenn halt nicht 1000% Wachstum erreicht werden oder dann ist es, sind halt nur 600% oder 700%. Ja, dann zeigt es aber, dass dann die Börsianer mittlerweile definitiv nicht in die Augen zuhalten und sagen, jetzt geben wir nochmal Gas. Nein, nein, sie sind sehr, sehr bedacht geworden. Darum kann man die Bewertung der Techs trotz also allen Kritikern definitiv, möchte ich eins auf den Weg geben. Schaut euch die Situation an, die wir hatten vor dem Kollaps der Internetblase. Schaut euch die Bewertungen an und schaut euch an, was zum Beispiel eine Google, was eine Amazon, was eine Netflix, was eine Spotify und so weiter, was die Unternehmen jetzt momentan präsentieren, und schaut euch dann die Kursgewinnverhältnisse an und vergleicht es bitte mit der Situation 99. Nicht miteinander zu vergleichen. Also jetzt, die ganz Großen kommen nächste Woche natürlich, die fangen dann an, Apple, Amazon und Alphabet kommen dann nächste Woche, auch die Techs hier. In der Schweiz gab es die ersten Ergebnisse, ebenfalls sehr, sehr positiv, gerade aus dem Mittelstand, was uns interessiert. Also bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Ertragssaison sehr interessant, sehr spannend, sehr positiv, und jetzt müssen wir gucken, was da noch kommt. Aber bis jetzt Daumen hoch.
Gucken, was da noch kommt. Was gibt's denn, auf was Sie besonders gespannt warten oder sich vielleicht sogar freuen?
Also ich freue mich sicher auf Amazon, definitiv. Ich freue mich auf Apple. Ich freue mich eigentlich auf jeden Abend, auf jeden Mittag, bevor der Markt öffnet, und jeden Abend ab 22 Uhr, wenn die Nasdaq-Titel ihre Bücher öffnen. Es ist immer etwas Besonderes. Ich denke, meine Kollegen und Zuhörer werden mir recht geben, wen die Börse fasziniert, und das tut sie mich seit mehr als 30 Jahren, und wer sich, wie gesagt, da in dem bewegt, ist immer was Besonderes. Ertragssaison ist immer etwas Schönes, und es ist eigentlich, da gibt es keine Ausnahme. Es interessiert mich eigentlich in diesem Zusammenhang definitiv täglich alles.
Aber ist das für Sie nur spannend oder erwarten Sie sich da auch Kaufgelegenheiten? Eine Enttäuschung beispielsweise kann ja mit gutem Ausblick auch eine Kaufgelegenheit für die Zukunft sein, oder umgekehrt, es kann Sie in Ihren Kaufentscheidungen ja auch bestätigen.
Selbstverständlich ist es das. Es sind Kaufgelegenheiten natürlich da, es sind sie definitiv. Ich meine, so wie die Zahlen jeweils präsentiert werden, da zieht man seine Schlüsse draus. Also ein ganz klares Ja. Natürlich ist es beeinflussend. Man geht über die Bücher, man spricht mit Analysten, wir stellen eigene Analysen an und dann gehen wir über die Bücher. Selbstverständlich sind es Kauf- und Verkaufsgelegenheiten, logisch. Natürlich.
Dann schauen wir natürlich noch in unser Musterdepot, das Moimir Linka Börsenradio Musterdepot oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Seit einigen Monaten updaten wir das ja regelmäßig. Was hat sich da zuletzt getan?
Also natürlich gehen wir es zusammen durch, Schritt für Schritt, wie wir es mal getan haben. Ich fange mit den Titeln an. APG seit Kauf 12% im Minus, Baloas 2% im Minus, Geberit minus 2%, die Kardex plus 16%. Dann hatten wir eine Änderung, wir haben die Roche verkauft, stattdessen dann die Sensirion, die erfreulicherweise jetzt 10% im Plus ist. Dann haben wir die VAT mit einem Minus von 8%, die Zürich mit einem Plus von 1% und die Swiss Re mit einem Plus von 3%. Die Entwicklungen sind selbstverständlich auch dividendenbereinigt. Dann bei den Obligationen ist es die Teva, die ins Plus gedreht ist, jetzt ist sie mit 1% im Plus seit Kauf, die Lind mit 1% im Plus seit Kauf, die Gate Group mit 8% im Plus seit Kauf, die Helvetische Versicherung, Helvetia plus minus 0, die VTB mit plus 1% und die Gazprom mit einem Plus von 5%. Das ist selbstverständlich auch Coupon bereinigt. Somit kommen wir auf eine momentane Performance von 1,8% im Plus. Wir haben ja begonnen am 22.01. mit einem, ja, auf den allzeithochsten Niveaus. Dann waren wir dann im Monat Mai das erste Mal minus 1,7. Dann haben wir den Break-Even geschafft mit plus 1,6. Letztes Mal plus 1,3. Und jetzt haben wir tatsächlich das Depot auf dem Allzeithoch von plus 1,8%. Demgegenüber haben wir im selben Zeitraum den DAX mit minus 5,2, den SMI minus 6,5, die Nasdaq mit plus 5,2 und den Dow Jones minus 4, macht also eine Gesamt-Mischbenchmark-Performance von minus 2,3%. Das heißt, die schlagen wir momentan um rund 4,5%. Ist definitiv zufriedenstellend. Erfreulich ist, dass die Obligationen nunmehr alle positiv sind. Das ist schön und spiegelt sich eins wieder, dass in holprigen Zeiten Obligationen diese Basis bieten, und das gleicht es aus. Und das ist auch, glaube ich, die Situation im Moment. Wir werden im Moment auch nichts verändern. Wir lassen dieses Depot so weiterlaufen, wie es ist, weil ich davon ausgehe, dass die Märkte jetzt den Weg zur Normalität finden. Und das bedeutet, dass auch in der Schweiz, der für mich im Moment der aussichtsreichste Markt global deswegen ist, weil die Diskrepanz zwischen Dividendenrenditen im SMI und den Staatsanleihen am größten ist. Für mich ist der Schweizer Markt definitiv ein klarer Kauf, aber das ist immer noch der DAX und selektiv USA. Also wir werden definitiv, und das ist meine klare Meinung, durch den Sommer noch eine spannende Zeit haben, und Ende des Jahres werden die Indizes meiner Meinung nach klar höher stehen als jetzt.
Und bis dahin werden wir uns ja noch das ein oder andere Mal zu hören bekommen. Herr Linker, vielen Dank.
Das werden wir tun und ich danke ebenfalls. Ade.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.